Wenn du ein Buch liest, wo es um einen Gerichtsprozess geht, das Problem ist ja, du willst ja wissen, wie geht dieser Prozess denn jetzt aus? Allein deshalb bleibst du schon dran.
Ja.
Aber du bleibst auch deshalb dran, weil das einfach so sensationell geschrieben ist. Ne? Das ist einfach, allein schon diese Figur Jean Farel, dieser Prozess, was da abgeht, überhaupt diese ganze Geschichte, das liest sich einfach so unglaublich gut. Das ist einfach so ein sensationelle, so eine sensationelle Geschichte. Und ich habe so oft gedacht, ey, dafür machen wir diesen Podcast, um solche Bücher zu entdecken.
Jeder hat einen Partner und dann funktioniert das aber nicht, dann sind sie wieder allein und so. Und im Hinterkopf denken sie immer an diese eine Begegnung.
Ach, das ist, warum ist denn das so nachhaltig, diese eine Begegnung da? Also,
Liebe auf den ersten Blick.
Ach so, ach ja, so
das ist meine, so habe ich auch meine Frau kennengelernt.
Das war Liebe auf den ersten Blick?
Ja, aber das wollen wir hier nicht vertiefen.
Ja, gut.
Und,
ist aber spannend.
Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das sagst.
Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Es wird leerer in unserem Lieblingscafé.
Ja, es ist ganz, ganz ruhig geworden.
Ja, der Herbst kommt. Man merkt das. Wir sitzen hier auch inzwischen in dicken Jacken. Haben einen Flammkuchen gegessen. Und Bier. Das wird nicht reichen, das Bier. Das ist Folge 18 inzwischen von Zweimal ein Buch.
Ja, wir sind volljährig.
Hat das was mit dem Buch zu tun, was du heute vorstellst? Ist das für Volljährige?
Ja, in gewisser Weise schon.
Ah, okay. Ich bin gespannt.
Ja.
Ich habe mitgebracht Moses Wolf. Liebe machen, vom im Piper Verlag erschienen. Ich kenne Moses Wolf gut. Ich mache viele Lesungen mit dem zusammen. Er ist ein Kabarettist und Schauspieler und Comedian und er hat jetzt ein ernsthaftes Buch geschrieben.
Liebe machen.
Liebe machen.
Klingt wie ein Aufklärungsbuch, ist es aber nicht.
Ist es nicht. Es geht um Liebe. Heute geht es um Liebe. Es wird romantisch.
Ja, bei mir weniger.
Erzähl mal.
Obwohl es auch hier um die Liebe geht. Ich habe ein sensationelles Buch gelesen. Und ich finde, das ist nämlich genau der Grund, warum wir diesen Podcast machen.
Ja.
Weil wir sensationelle Bücher finden wollen. Und das Buch ist der Wahnsinn. Das Buch ist von Karine Thuy, einer Französin. Mhm. Und heißt Menschliche Dinge.
Du hast echt so ein Faible für Franzosen. Du stellst jetzt bestimmt das dritte oder vierte Buch von französischen Schriftstellerinnen auch gerne Frauen vor?
Ja, das ist interessant. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber das ist echt Zufall. Ich habe, ich noch nie hatte bei einem Roman, ich hatte da irgendwie so eine Zusammenfassung gelesen, irgendwie Programmvorschau oder so, und habe sofort gedacht, geil, das musst du lesen. Und ich habe, das mache ich nie, da stand, wann das Buch erscheinen würde.
Ja.
Und ich habe mir das in meinen Kalender eingetragen mit Erinnerungsfunktion, dass ich auch ja nicht verpasse, wann dieses Buch erscheint. Es sollte eigentlich im Mai erscheinen, schon, ist dann aber in den August verschoben worden.
Ja.
Grund ist, wegen Corona halt, ne? Viele Bücher sind nicht erschienen, wegen Corona eben auch, es lag wohl teilweise auch an Amazon, habe ich gehört, weil Amazon teilweise dann auch Dinge für den Haushalt eher... Echt? Hast du auch gehört?
Habe ich auch gehört. Stimmt, ist völlig richtig die Geschichte. Die haben Klopapier und Mehl verkauft.
Ja.
Und haben gesagt, dass die anderen mal schön die intellektuellen Bücher verkaufen. Und Nudeln, genau. ganz schlimm. Und ich verstehe eigentlich nicht, nur, weil du das jetzt angesprochen hast, dass in dieser Corona-Krise die Buchverlage so rumleiden. Weil die Buchläden hatten alle offen.
Ja. Ja,
die haben ja sehr früh wieder aufgemacht. Man konnte Bücher einfach wirklich einfach im Internet bestellen. Und normalerweise, wenn es jetzt nicht systemrelevante Jobs waren, die Leute gebunden hat, haben die zu Hause gesessen und gelesen. Die hatten die Zeit zu lesen.
Ja, und ich habe das ja an unserem Buchhändler gemerkt. Die haben ja auch sehr schnell reagiert, die Buchhändler. Ne? Die haben gesagt, hier, wir verschicken auch und so weiter, schreibt uns an. Ich habe das ja sofort ausprobiert, hat super funktioniert und habe mir dann halt über meinen Buchhändler die Bücher besorgt.
Ja. Genau.
Draußen an die Scheibe geklopft, hallo, ich bin da und so.
Und Buch abgeholt.
Und Buch abgeholt.
Und genau. Dann wie so ein Dealer am Ausgang bezahlt.
Ja, ja.
Ja, aber super. Und es gibt Verlage, die haben ihr gesamtes Herbstprogramm eingestellt. Die haben gesagt, das veröffentlichen
wir. Wie traurig.
Das ist furchtbar.
Ja. Lass uns unsere Hörer nicht mit Corona langweilen. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, da nicht so viel drüber zu reden, weil alle anderen machen das ja und du wirst den ganzen Tag bombardiert.
Ja.
Also wie gesagt, sensationelles Buch von Karine Thuy, eine Französin, genau, du hast recht, das ist Zufall, weil mich hat die Zusammenfassung so begeistert, dass ich mir das halt in Kalender geschrieben habe. Dann kam es im August raus und ich habe es mir dann sofort gekauft und gleich angefangen zu lesen, war sofort total begeistert von dieser Geschichte.
Das heißt Menschliche Dinge.
Menschliche Dinge heißt es, ja, ein sehr allgemein gehaltener Titel eigentlich.
Ja, finde ich einen guten Titel.
Es geht um ein Traumpaar, eigentlich beide sehr erfolgreich in ihrem Beruf, und aber langsam bröckelt die Fassade. Er, ein Medienmensch, hat eine ganz erfolgreiche Talkshow. Sie ist eine Essayistin, schreibt, er schreibt Essays, schreibt Bücher. Und sie haben noch einen Sohn, der einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Also ich finde sowas sofort interessant. Und ich habe sofort gesagt, das muss ich lesen. Und bin da
echt nicht enttäuscht. Das ist ein Ehepaar, also sozusagen. Ne? Vater, Mutter haben einen Sohn, der hat versucht, Selbstmord zu machen. Sie schreibt, er ist Medienmensch.
Genau, er hat eine Talkshow im Fernsehen, die sehr erfolgreich ist. Und noch ein Talk in einer Morningshow, der auch von Millionen Menschen gehört wird. Die Geschichte ist in Frankreich, also sie leben in Paris. Und das Thema ist halt so ein bisschen so eben, da ist ein Paar, die haben, ne, das ist alles nur Fassade. Dahinter sieht es ganz anders aus. Und sowas finde ich per se schon mal von vornherein schon mal mega spannend.
Ja. Nach außen hin so ein Traumpaar,
ja,
aber
genau.
In Wirklichkeit das Drama.
Genau, so steht es auch in der Zusammenfassung. Ich habe mir jetzt einiges hier notiert, weil ich muss einfach auch mindestens mal drei Sachen vorlesen.
Ja.
Also es geht, also Claire Farrell ist das. Das ist diese Essayistin, diese Autorin, um die es geht. Ich habe Rezensionen im Nachhinein gelesen. Das ist katastrophal, weil das sind eigentlich keine Buchkritiken, sondern das sind reine Nacherzählungen. Und da wird so viel schon verraten. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und das will ich nicht machen. Deshalb versuche ich gerade, mich da so ein bisschen entlang zu lavieren und wirklich nur das Nötigste zu verraten. Es gibt ein großes Thema in diesem Buch und das ist Sex. Mhm. Und ich lese, das ist jetzt gleich der Anfang, den ich hier kurz mal zitieren möchte.
Ja.
Also es geht los mit folgenden Worten. Sex war unbestreitbar der wirksamste Brandbeschleuniger, löste das ultimative Inferno aus. Schluss mit der Maskerade. Das hatte Claire Farrell verstanden, als sie mit 9 Jahren den Zerfall ihrer Familie miterlebte, weil ihre Mutter der magnetischen Anziehungskraft eines Medizinprofessors verfallen war, den sie auf einen Kongress kennengelernt hatte. Sie hatte es verstanden, als sie schon im Beruf zusah, wie Personen des öffentlichen Lebens in kürzester Zeit alles verloren, was sie sich über Jahre hinweg aufgebaut hatten. Position, Ruf, Familie. Gesellschaftliche Strukturen, die nur unter großen Mühen und mit Zugeständnissen, Lügen, Versprechungen der Dreieinigkeit der haltbaren Ehe stabil geblieben waren. Sie hatte erlebt, wie sich die klügsten Vertreter der politischen Klasse für lange Zeit, manchmal sogar für immer, ins Aus beförderten, für nichts als ein flüchtiges Abenteuer, das Ausagieren einer Fantasie, den unbezwingbaren Drang des sexuellen Begehrens. Alles sofort.
Sensationell.
Ja, so geht's schon mal los. Das ist also Claire Farrell.
Ja.
Die tatsächlich also ihren Mann, also diesen Medientypen, verlässt. Ne? Also sie packt ihre Sachen, hinterlässt auf den Esstisch eine Postkarte, wo hinten drauf steht, es ist aus, ich habe jemanden kennengelernt. Dann geht das weiter.
Also Moment. Nachdem das, also nach dieser Einleitung,
ja,
wo sie die Erkenntnis hat, Sex zerstört alles und hat eine übergroße Macht, weil das liest man da ja raus.
Ja.
Ne? Menschen zerstören ihr gesamtes Idyll und alles,
genau,
um einmal Sex zu haben.
Richtig.
Mit irgendeiner begehrenswerten Person.
Richtig, so. Um einfach das nochmal zu erleben. So diese rosaroten Wochen, die sie vor 20 Jahren vielleicht mal hatten.
Und danach, also nachdem sie diese Erkenntnis hat, verlässt sie ihren Mann oder...
Ja, sie verlässt ihren Mann, also nicht nur, weil sie die Erkenntnis hat, weil sie weiß, dass das in ihrer Familie passt. Sie war ja lange Zeit mit ihrem Mann zusammen. Sie hatte aber dann jemanden kennengelernt.
Ach so, das stimmt also.
Ja, genau. Sie hatte dann jemanden kennengelernt. Und zwar einen Adam Weismann oder Weizmann heißt er. Ein Jude. Also merkwürdigerweise wird das in diesem Buch auch so betont, dass das ein Jude ist. Mhm. Also es steht irgendwo so kursiv geschrieben, ein Jude.
Ah, warum das?
Warum auch immer, keine Ahnung. Okay. Finde ich völlig unnötig.
Finde ich auch.
Also ne, auf jeden Fall, Claire lernt also diesen Mann kennen. Das ist ein Lehrer. Mhm. Er hatte Claire in seine Abschlussklasse eingeladen und nach dem Gespräch, das in einem der Konferenzräume des Gymnasiums stattfand, gingen sie noch auf ein Glas in ein Café im Zentrum. Ihre Unterhaltung beschränkte sich auf die Formeln einer aufgesetzt höflichen Kameraderie, mit der man das Begehren zu tarnen glaubt, die aber in Wirklichkeit alles verrät. Beide blieben höchst gesittet an ihrem Platz und dennoch wussten sie schon in dem Moment, als sie sich in dem leeren Bistro zusammen an einen Tisch setzten, dass sie sich wiedersehen würden, sie würden miteinander schlafen und in die Falle tappen.
Ach, spannend.
Ja. Das ist schon mal das eine.
Mhm. Dieser Sohn, der Selbstmordversuch hatte, wann kommt der vor? Ist der... Waren die dann noch zusammen oder wird das im Nachhinein
erzählt? Ja, der wird auch relativ schnell eingeführt, so auf die ersten Seiten. Also das ist ja der Sohn von Claire Farrell und ihr Mann Jean Farrell, also diesen Medienhengst. Der ist übrigens 27 Jahre älter als sie, der ist schon Anfang 70, als sie ihn verlässt.
Ja.
Das ist übrigens ein Typ, der hat sich mühsam hochgearbeitet. Was heißt mühsam? Der hat sich relativ schnell hochgearbeitet, weil der irgendwie ein Talent hatte für dieses Geschäft. Mhm. Kommt aber, ja, ist... Einer dem ist das nicht in die Wiege gelegt worden. Also das ist ein Sohn einer Prostituierten, das wird auch noch alles erzählt, die er dann irgendwann tot in der eigenen Wohnung findet und der dann halt von jemand anders dann aufgezogen wird. Und also er kommt von ganz unten und hat es nach ganz oben geschafft und hat sich da eben halt komplett reingehängt. Ist ein Typ, narzisstisch hoch drei.
Mhm.
So muss man sich den ungefähr vorstellen. Und der gemeinsame Sohn, das ist eben halt dieser Alexandre, der studierte an der École Polytechnique, eine ganz bekannte Universität südwestlich von Paris, wo eben halt, das ist eine Elite-Universität, die man als Ingenieur verlässt. Da, ne, also da wird man eben halt hochbezahlter Ingenieur. Und dieser Sohn, das ist ein Träger, der gerade hier. Die fahren hier gerade über einen Kanal und fahren jetzt halt, der fährt bestimmt zurück zu seinem Hof da in Dithmarschen. Also wir sind an der Grenze von Steinburg nach Dithmarschen,
ja.
Das muss man dazu sagen.
Ja.
Und der Alexandre, der studiert also in Amerika weiter in Stanford natürlich. Also standesgemäß. Und der hat einen Selbstmordversuch hinter sich, weil, und das ist eben halt auch das, was einen sofort irgendwie interessiert oder mich sofort interessiert, dieser Sohn, der leidet unter diesem Leistungsdruck. Einerseits, der von dir verlangt wird, wenn du an solchen Elite-Unis studieren willst, vor allem an der Polytechnie. Du musst ja auch dieses Aufnahmeverfahren musst du ja bestehen. Und auch, der leidet unter seinem Vater. Weil sein Vater ist extrem ehrgeizig und der projiziert diesen Ehrgeiz total auf seinen Sohn. Und das hat sein Sohn irgendwie, das verträgt der Sohn einfach nicht. Und der spielt halt später in dem Buch noch eine ganz große Rolle.
Mhm.
Und Claire, das ist eine ihrer Essays, um das nochmal zu erklären, die schreibt also viel über das Thema Unabhängigkeit der Frau, Frauen, die eben halt ihren eigenen Weg gehen in dieser Zeit, was ja immer noch nicht ganz so einfach ist. Und sie schreibt also über etwas, was sie selber gar nicht lebt. Das kommt noch dazu. Also,
das ist interessant.
Ne, weil sie sich halt irgendwie von ihrem Mann auch so abhängig macht. Sie bleibt bei diesem Jean Farrell, obwohl sie genau weiß, der macht es mit Jüngeren.
Mhm.
Was ja irgendwie auch klar ist. Ne? Ich meine, der ist im Fernsehen.
Naja, das ist ja jetzt nicht klar.
Natürlich ist das klar.
Wir kennen viele Beispiele, aber es ist ja nicht klar. Nicht jeder Fernsehmoderator geht ja mit jüngeren Frauen.
Ja, das wäre jetzt wirklich eine Verallgemeinerung und das ist wahrscheinlich auch Klischee. Aber ich meine, guck dir Kachel Mann an.
Ganz schwieriges Thema.
Ja, natürlich ist das ein schwieriges Thema. Ich will jetzt auch gar nicht diese Nummer aufrollen, was er jetzt wirklich mit seiner Frau war. Übrigens ist das ein Thema auch in diesem Buch.
Ach,
was geschah wirklich? Also jetzt nicht zwischen Kachelmann und dieser Frau da, sondern das ist Thema in diesem Buch. Was geschah da eigentlich?
Ja,
ne?
Ja, ja.
Sondern ich sage das jetzt deshalb, weil du ja sagst, naja, nicht jeder, der vor der
Kamera... Nee, weil ich das schwierig finde, das so zu verallgemeinern.
Ja, aber zum Beispiel bei Kachelmann kam ja raus, ja, wie viele Frauen hatte der gleichzeitig? 10? 11? 12? Keine Ahnung.
Das ist eine narzisstische Persönlichkeit.
Ja, aber das ist ja nun durchaus kein... Das ist ja auch so.
Ja,
ja, aber das ist... Kachelmann ist doch erst per se, wenn du den dir anguckst, ist doch kein Frauentyp.
Nein. Er ist ein Wettertyp. Ja, nein, völlig richtig. Du hast ja recht. Natürlich gibt es das auch und natürlich ist, ich muss jetzt einmal sagen, dass ich mal ein Buch über Narzissmus geschrieben habe und ich mich ein bisschen mit dem Thema auskenne,
ja.
Weil du es auch so sagst.
Ja.
Das ist ja eine schwere Störung und gerade weil du auch erzählst, es wird ja auch ein bisschen erzählt, er ist das Kind einer Prostituierten, das macht ja auch was mit einem Kind und dann entwickelt man sich eben in eine Richtung, in die man sich eigentlich als Kind nicht entwickeln sollte. Es gibt Schwierigkeiten dadurch, ist doch ganz klar. Was das Kind durchgemacht hat, erlebt hat, ob sie das versucht hat zu vertuschen oder nicht. Es kommt sowas, kommt raus und es ist eine ungewöhnliche Kindheit. So. Also schon mal der erste Schritt, um sich ungewöhnlich zu entwickeln.
Ja.
Und möglicherweise ist daraus ein Narzissmus entstanden.
Ja.
Natürlich sind Narzissten so klug, so gerissen und sind mit so vielen, schlagen sich mit so vielen Lügen durchs Leben, weil sie eigentlich immer nur ihr Leben lang um Anerkennung kämpfen. Und dass diese Menschen das irgendwann rausfinden, wie bekomme ich Anerkennung und dann im Fernsehen landen, ist ja eigentlich relativ klar. Die haben jetzt andere Möglichkeiten, durch Facebook und Co. sich ständig selbst darzustellen. Aber natürlich ist Fernsehen immer noch die größte und beste Bühne, genau das zu tun oder Politiker zu werden. Da findet man viele Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen.
Ja.
Und das scheint mir da auch so zu sein. Deswegen, ich finde es wahnsinnig spannend, was du da erzählst. Und natürlich wirst du ungleich viele Fernsehmoderatoren, und da muss ich dir recht geben, finden, die narzisstische Persönlichkeitsstörungen haben.
Ja. Klar. Und die Frauen anziehen ohne Ende, weil...
Ich möchte nur nicht sagen, dass jeder, der irgendwie... wir arbeiten selber in den Medien. Das wäre jetzt... Ich kenne sehr viele ganz glückliche Familienväter oder Mütter, die ein fantastisches Familienleben führen und trotzdem in den Medien arbeiten.
Und trotzdem moderieren.
Und trotzdem moderieren, genau. Oder einen Podcast machen.
Ja, auf jeden Fall ist das eben halt so ein Typ, vielleicht bedient sie da auch ein Klischee, aber das kommt nicht so unglaubwürdig rüber, so wie die Autorin das schreibt. Auf jeden Fall hat er mit seiner Frau eben halt so ein Abkommen. Er kann halt mit den Jüngeren da rummachen, wie er Bock hat. Mhm. Sie weiß das auf jeden Fall. Und konterkariert so ein bisschen das eigentlich, was sie in ihren Büchern so beschreibt.
Ja. Na,
aber wie, auf der anderen Seite, sie verlässt ihn ja auch, aber eben halt nur deshalb, weil sie einen anderen Typen kennenlernt und dann eben halt auch mal wieder richtig guten Sex hat. Was bei diesem Jean Farel noch der Fall ist, also er ist ja schon über 70, hat immer noch seine Shows und er klebt an seinem Stuhl. Ne? Also er versucht auch mit aller Kraft mit den Jüngeren mitzuhalten.
Ja.
Die Autorin Karine Thuy beschreibt auch, wie die Medien eben halt funktionieren. Jeder über 50, der vor der Kamera sitzt, wird gefeuert oder halt ersetzt durch Jüngere.
Ja, aber das ist ja realistisch.
Ja, das ist schon realistisch. Aber es gab ja früher nun wirklich genügend Moderatoren, die jenseits der 60 immer noch ihre Sendung hatten.
Natürlich.
Also die wurden ja nicht nur ausgetauscht, weil sie jetzt jenseits der 50 waren oder so. Aber das ist halt Thema. Davor hat Jean Farel auch Angst. Mhm. Deshalb ist er auch, eigentlich wollte ich das auch vorlesen, aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu viel. Also er hat auch einen Fitnesstrainer, er hat sich auch schon kosmetisch behandeln lassen. Mhm. Er sagt an einer Stelle in einem Zeitungsinterview, seinen Geheimnispreis gibt, indem er sagt, ich bin ein Meister des Auslassens von Mahlzeiten, um ja schlank zu bleiben, nicht anzusetzen. Falten sind für ihn ein Gräuel. Also das ist ein Typ, der will mit aller Macht dranbleiben. Und wie der Typ richtig tickt, das muss ich unbedingt auch nochmal vorlesen.
Ja, bitte.
Interessant. Weil das ist wirklich eine sensationelle Stelle. Und sie ist gleichzeitig sowas von frauenverachtend, dass ich mich echt gefragt habe, ey, wie kann eine Frau wie Karine Thuy sowas schreiben? Aber warum soll sie es nicht schreiben? Ich meine, es gibt genügend Männer, die das auch zum Thema machen in ihren Büchern. Warum soll nicht eine Frau genauso hart und unerschrocken das schreiben können, wie das, was ich dir jetzt vorlesen möchte. Es geht jetzt darum, dass über Jean Farel ein Porträt erschienen ist, was für ihn eine Katastrophe ist. Ein enger Freund hat sich sehr abfällig geäußert. Das Ganze ist sowas von abfällig geschrieben. Und das ist so herrlich, diesen Artikel auch zu lesen. Der wird dann hier auch wortwörtlich so verfasst. Es geht jetzt aber darum, also Jean Farel springt im Carré deswegen. Ist völlig außer sich. Und er hat natürlich auch eine Affäre, und zwar mit einer Journalistin, die in dem Verlag arbeitet, in dem diese Zeitung gehört und die gerade dieses Porträt veröffentlicht hat. Mit der ist er schon ganz, ganz, ganz lange zusammen. Und er ruft sie jetzt an. Und sie sagt jetzt, ich habe deinen Anruf erwartet. Es tut mir unendlich leid. Ich konnte bis eben noch keinen Blick in die Zeitung werfen. Ich habe den Artikel auch gerade erst gelesen. Sie haben das Layout geändert, ohne mich zu informieren. Ich weiß, ich hätte nie auf dieses Porträt drängen dürfen. Es ist absolut kontraproduktiv. Das war irgendwie ihre Idee, ne? Dass ihre Zeitung mal ihn mal porträtieren sollte. Und er schreit sie durch den Hörer an. Hör auf, ich will das nicht hören. Du hast mich verraten, verstehst du? Du hast mich verraten, François. Ich wusste nichts davon, Ehrenwort. Umso schlimmer. Dann spielst du in deiner Zeitung keine Rolle mehr. Du bist nicht mehr wert als eine Praktikantin, aber die kann man wenigstens noch ficken. Schweigen. Es war, als hätte jemand abrupt den Ton abgestellt. Jean biss sich auf die Zunge. Er ließ ein paar Sekunden verstreichen, dann fuhr er in sanfteren Ton fort. Entschuldige, das hätte ich nicht sagen dürfen.
Ach was.
Ich rede so brutal, weil ich am Ende bin, verstehst du? In meinem Beruf darf man sich auf keinen Menschen verlassen. Er hörte unterdrücktes Weinen. Es tut mir leid. Du bist so hart, Jean, so hart. Ich bin nicht hart, ich bin ein Profi und ich lebe in einer Welt von Dilettanten. Also solche Dialoge stehen hier drin und ich fand das einfach sensationell.
Ja, ich finde es interessant, dass eine Frau das so schreibt,
ja.
Völlig richtig. Die steigert sich da natürlich rein und Bücher sind ja auch dazu da, um sich auszutoben. Und eine andere Seite zu zeigen, finde ich sehr spannend.
Ja, also ja. Wie gesagt, das passiert alles auf den ersten Seiten und ich glaube, ich habe noch nicht zu viel verraten. Ich wollte einfach nur einen Eindruck
haben. Ja, klar.
Ich will nicht das ganze Buch jetzt nacherzählen. Nee. Nur so viel, es geht nachher um einen wahnsinnig spannenden Gerichtsprozess. Das ist eigentlich der Schwerpunkt des Buches. Es gibt einen Gerichtsprozess und wenn du dir jetzt die Figuren so anguckst, was ist wohl das Thema dieses Gerichtsprozesses? Worum wird es da wohl gehen?
Vergewaltigung?
Natürlich. Weil über allem schwebt auch so dieses Thema Me Too. Mhm. Ich bin dem Buch sehr dankbar. Wenn ich jetzt vorher gelesen hätte, ja, Me Too ist ja ein großes Thema, würde ich das Buch nicht lesen, weil man nimmt sich so ein aktuelles Thema, greift es auf und packt es aufgesetzt in einen Roman.
Ja, ne? Und man hat halt wahnsinnig viel drüber gelesen, auch ja. Sachberichte. Das bin ich voll bei dir, verstehe ich total. Würde mich wahrscheinlich auch nicht
interessieren. Ja, aber sie, also die Autorin Karine Thuy, die hebt das halt so unter. Von daher passt das auch. Ne? Also und das macht das Buch auch so vielschichtig. Also du hast dieses große Thema MeToo, du hast dieses große Thema mächtige Männer, die Frauen anziehen, wie die fliegen, wie die Scheiße, die fliegen so ungefähr. Mhm. Du hast dieses Thema, dass immer dieses alter Mann, junge Frau, sexuell nochmal aufleben. Sie verspricht sich davon irgendwie eine Karriere. Das ist ja alles Thema. Mhm. Ja? Und eben halt dieses MeToo, vieles andere noch. Diese Fassade, diese Ehen, die irgendwie so langsam einschlafen und wo beide irgendwie versuchen, parallel noch sich irgendwas anderes aufzubauen und so weiter. Das ist also ganz toll geschrieben. Das liest sich wirklich sensationell, aber eben halt nachher dieser Prozess. Und dieser Prozess, da ist der Prozess um dieses Kohlebergwerk, was wir ja ganz am Anfang mal hatten. Das ist wirklich Kindergarten.
Sorry, Chalandon. Ah, okay.
Das ist wirklich Kindergarten.
Oh, und das ist eines der besten Gerichtsprozesse, die ich in einem Buch jemals gelesen habe.
Ja, und das ist eben halt auch das, wenn du ein Buch liest, wo es um einen Gerichtsprozess geht. Das Problem ist ja, du willst ja wissen, wie geht dieser Prozess denn jetzt aus? Allein deshalb bleibst du schon dran.
Ja.
Aber du bleibst auch deshalb dran, weil das einfach so sensationell geschrieben ist. Ne? Das ist einfach, allein schon diese Figur Jean Farel, dieser Prozess, was da abgeht, überhaupt diese ganze Geschichte, das liest sich einfach so unglaublich gut. Das ist einfach so eine sensationelle Geschichte. Und ich habe so oft gedacht, ey, dafür machen wir diesen Podcast, um solche Bücher zu entdecken.
Weil es jetzt auch nicht, es steht auf keiner Bestsellerliste. Ich sehe das erste Mal, das sieht interessant aus, sieht gut aus.
Ja.
Ich wundere mich manchmal, wo du das ausgräbst. Du bist echt irgendwie, hast du so eine Trüffelnase für solche Bücher. Also das ist, ich finde, das klingt ganz toll und ich frage mich, warum ich davon noch nie was gehört habe.
Ja, ich glaube, das war einfach Glückssache. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf diese Inhaltsangabe gestoßen bin.
Ja.
Aber ich habe mir das sofort gemerkt, ich wollte das sofort lesen und ich wusste nicht, dass so ein spannender Gerichtsprozess da drin vorkommt, der wirklich alles auf den Kopf stellt und nochmal den Ganzen nochmal so ein Drama gibt, so ein Drive, der dich so mitreißt. Ja. Das ist wirklich unglaublich toll geschrieben. Die Autorin, die hat schon 10 Romane rausgebracht. Nicht alle sind übersetzt worden. Ich glaube, 5 sind gerade mal übersetzt worden.
Und du wirst mehr von ihr lesen?
Ich habe mir sofort eins der Vorgänger bestellt und das auch schon angefangen.
Das finde ich übrigens auch okay in diesem Podcast. Wir unterliegen keiner, wir sind völlig unabhängig.
Ja.
Und wenn wir ein Buch vorstellen wollen, was eben 3 Jahre alt ist, dann ist das so. Also stell es ruhig vor, weil das klingt total interessant.
Ja.
Und
dann
auch im Vergleich zu sehen, was schreibt die denn sonst noch?
Ja, genau.
Ist es immer das gleiche Thema, was sie schreibt?
Oder
schreibt die ganz andere Sachen?
Ja, ich glaube, so eins ihrer Themen ist auch so Karrieremenschen.
Aha, okay.
Also sie schreibt ganz...
Aber es ist ja sehr zeitgemäß.
Ja, ja, klar. Also, es geht auch in dem anderen Buch, auch in dem Roman davor auch, geht es irgendwie immer um Leute, die wirklich eine unglaubliche Karriere gemacht haben.
Ja.
und die dann bedroht wird durch irgendwas. Ja. Und das ist halt hier auch sehr, sehr einfach genial geschrieben. Sie hat sich inspirieren lassen, das hatte ich im Nachhinein gelesen, durch einen Gerichtsprozess, der so tatsächlich stattgefunden hat in Amerika.
Ich weiß schon, warum du jetzt auf Kachelmann gekommen bist.
Ja, genau, deshalb. Deshalb. Ja,
klar, verstehe.
Und das ist eben halt auch das große Thema in diesem Buch. Es gibt immer zwei Seiten. Mhm. Und sie arbeitet das auch so toll heraus.
Ja.
Und diese beiden Seiten, die da im Prozess auch aufeinandertreffen, die sind sowas von gegensätzlich, dass du auch, wenn du dir vorstellst, ich bin Außenstehender, wie soll ich denn das entscheiden können? Das kann ich gar nicht entscheiden. Was für ein Urteil soll ich denn da jetzt fällen?
Ja.
Und großes Thema ist auch natürlich wieder Social Media. Du wirst vorverurteilt natürlich sofort. Also du hast
klar,
eigentlich...
Das geht, bei einem Prominenten wird das durch die Presse gehen, durch die sozialen Medien. Natürlich. Jeder hat dazu eine Meinung. Die Leute hauen das einfach raus. Das ist das, der große Nachteil der sozialen Medien.
Ja.
Da denkt ja keiner nach. Die einfach eine spontane Antwort, ohne darüber nachzudenken und zu reflektieren. Und das ist... der Sinn von gutem Journalismus, dass man hinter die Kulissen guckt und sich beide Seiten bitte gefälligst anschaut.
Ja.
Und so ist natürlich ganz schnell auch so eine Rufmordgeschichte. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es ausgeht, das wirst du ja auch nicht sagen.
Nein.
Sonst
nein.
bräuchte man dieses Buch auch nicht mehr zu lesen.
Richtig.
Aber klingt sehr interessant.
Ja, das ist wirklich ein sensationelles Buch. Also ich habe mich, ich weiß auch noch ganz genau, wie ich das Buch zu Ende gelesen hatte. Ich eigentlich unter Bedingungen, wo man nicht gerne liest. Ich saß in der Bahn, also wir waren im Urlaub und sind von Bordeaux nach Hause gefahren mit der Bahn. Und ich hatte noch so die letzten Seiten.
Also passt doch, in Frankreich.
Ja, genau. Neben uns saß eine französische Familie, auch mit zwei Kindern. Und du denkst natürlich sofort, wer weiß, ob das hier die Fassade, weil die Mutter, die war total süß zu ihren Kindern. Und die hatten dann da so in Ruhe gemalt mit der Mutter zusammen. Und der Mann saß völlig unbeteiligt an seinem Handy, daddelte da so rum, saß so daneben.
Auch so ein typisches Bild. Ja. Schlimm.
Fand ich ganz komisch. Aber die beiden waren auch so Anfang... sahen so aus wie Anfang 30, so ungefähr.
Ja, ja.
Und wo du dann auch so, wenn du dann diesen Roman daneben liest, mit Maske auf, die Sonne schien auf meinen Platz, was irgendwie echt schwierig war in einer Zeit. Und mich hat das auch so ermüdet, diese Maske. Aber ich bin hellwach geblieben und bin durch das Ende dieses Buches gerast,
Wahnsinn.
Dass ich mir noch vorgenommen hatte, wenn du zu Hause bist und in aller Ruhe liest du die letzten 100 Seiten nochmal. Einfach, um es nochmal irgendwie zu genießen oder so. Ne?
Ja.
Weil du willst, hey, wie geht das aus? Wie geht das aus? Und boah, jetzt passiert das noch und das noch. Wahnsinn und so weiter. Also wirklich
toll.
Tierisch.
Menschliche Dinge.
Menschliche Dinge, ja. Sehr vielschichtig, sehr dramatisch, viele Dialoge, was ich klasse. Eine ganz klare, eindeutige Sprache, also nichts Verwinkeltes oder betont Literarisches. Ganz voll auf Punkt und aber so vielschichtig, so viele aktuelle Themen in dieser Geschichte verpackt, das hat mir extremst gut gefallen.
Ja, das kann ich nachvollziehen und das ist auch, glaube ich, rübergekommen. Das ist, ja, nee, super. Finde ich total gut. Ich habe, sag mal, haben wir noch Durst eigentlich? Eigentlich ist das jetzt, ich muss sagen, dieses Buch spielt teilweise auf dem Oktoberfest. Eigentlich müsste man jetzt Bier trinken.
Ja, dann bestellen wir uns auch eins.
Ja, sollen wir noch mal eins bestellen?
Wir bestellen uns auch
mal eins. Wollen wir mal versuchen, bei ihr was zu bestellen? Da geht eine Frau mit einer Maske durch den Garten. Kann man bei Ihnen was bestellen auch? Ja. Guck
mal.
Ja. Was möchtest du denn? Ich glaube, ich würde einen Wein nehmen.
Ach, dann trinke ich auch einen Wein.
So ein Weißwein. Was haben Sie denn für einen Weißwein?
Pinot Grigio, wir haben Grauburgunder.
Ich nehme den Grauburgunder.
Ja, nehme ich auch.
Ja, zwei Grauburgunder.
Ja, das wäre
zwei
toll.
Grauburgunder.
Ja. Ja. Jetzt hattest du gerade gesagt, es ist Oktoberfest und wir sollten eigentlich Bier trinken.
Ja, ich weiß. Aber jetzt hab ich gerade Lust auf Laden. Wir haben ja schon Bier getrunken.
Ja, dann trinken wir jetzt Wein.
Ja, vielen Dank. Es muss ja immer alles zusammenpassen. Kennst du das, dass man gerne Bücher liest, die da spielen, wo du hinfährst? Machst du das auch manchmal, dass du, wenn du jetzt weißt, ich fahre jetzt Beispiel nach Bordeaux.
Ja.
Dass du irgendwie Bock hast, was zu lesen, was da in der Stadt spielt?
Hatte ich eigentlich, machst du das? Mache ich nie. Hätte ich jetzt auch, glaube ich, auch nicht gemacht. Tatsächlich hatte ich drüber nachgedacht. Mir ist das aber kein französisches Buch oder kein Roman eingefallen, der in Bordeaux spielt. Irgendwie spielen die alle in Paris.
Ja.
Finde ich komisch.
So ein Weinführer oder so.
Ja.
Ja. Ja. Wir kommen zurück nach Deutschland. Moses Wolf ist ein Autor, ein Comedian, ein Schauspieler, ein Regisseur, ein Poetry Slammer, ein Krimi-Autor.
Krass.
Und ein großartiger Typ. Ich habe viele Veranstaltungen mit dem zusammen gemacht. Wir haben zusammen ein Programm. Ich lese aus meinen Frankreich-Krimis, er liest aus seinen Monaco-Krimis. Einer spielt übrigens spielt sehr viel im Puffs und er erzählt mit großer Leidenschaft von seiner Recherchearbeit auf diesen Lesungen. Er ist ein bayerisches Urgestein. Ich möchte bayerisch nicht imitieren, auch wenn es einem, wenn man über ihn spricht, sehr schwer fällt, das nicht zu tun. Er liebt das Oktoberfest. Er hat mehrere Bücher geschrieben über das Oktoberfest. Er
Echt
hat einen Oktoberfestführer geschrieben, also eine Anleitung, wie überlebe ich auf dem Oktoberfest, wie komme ich da klar, weil der absolut alles über das Oktoberfest weiß. Er kommt überall rein, in alle Zelte. Er
kennt die alle. Echt jetzt?
Ja, ja. Ich habe ihn letztes Mal getroffen, wir haben uns auf dem Oktoberfest verabredet und ich hatte überhaupt keine Probleme. Die meterlange oder 100 Meter lange Schlangen vor irgendwelchen Zelten, er geht rechts vorbei, weil er alle kennt und überall reinkommt. Er ist ja natürlich Wahnsinn. Da total bekannt. Es gab einen Artikel in der Süddeutschen über ihn, wo er, weil er das Oktoberfest eben gar nicht verlässt während der Wiesenzeit, und da hat er sich einen Briefkasten aufstellen lassen in sein Zelt. Hinter ihm, damit die Post da auch hingebracht werden kann.
Und das hat funktioniert?
Das hat funktioniert. Es war eine kurze Diskussion, aber er hat es dann geschafft.
Ja. Oh, das ist ja nett. Vielen Dank.
10,40.
Ja, zahle ich bitte. Möchte ich jetzt auch einladen. Du hast es vorhin getan. Und jetzt ist ja der Trick. Oh, ich habe gar kein Geld mit. Doch, habe ich.
Warst du schon mal auf dem Oktoberfest eigentlich?
Nee.
Noch nicht?
Nee,
noch
gar nicht.
Willst du mal hin?
Ja. Wenn das zeitlich hier hinhaut, dann...
So viel zu tun.
Ja.
12, bitte.
Dankeschön.
Ja. Also wegen grenzwertig, was ich noch sagen wollte, also ich kann mich noch erinnern, die erste Maß stand, weil wir schon morgens hingegangen sind, um 10:30 vor meiner Nase.
Ja, herrlich. Schöne Sache.
Und da sitzt du da und denkst so, ja, es geht eigentlich nicht. Es geht nicht.
Natürlich. Warum bist du sonst auf dem Oktoberfest? Der Typ, ich kann mich über den Tod lachen. Er ist auch bei Shows unheimlich witzig. Zwischendurch rappt er auch, weil er ist auch Musiker nebenbei. Und er ist einfach... ein toller Typ. Ich mag ihn sehr. Wenn ich ihn ganz oft treffen würde, und das tue ich leider nicht, wären wir, glaube ich, ganz eng befreundet. So kann ich aber nur sagen, ich finde ihn großartig. Also, und er hat von dem Buch hat er mir vorher schon immer erzählt. Da hat er lange dran geschrieben. Das Buch heißt Liebe machen. Und,
aber wieso ist das was ist denn das da?
Das ist ein altes Radio. Es ist alles im Look der 70er Jahre. Gemacht, weil es auch in den 70er Jahren spielt, also ein großer Teil spielt in den 70er Jahren.
Ja.
Und es ist, wenn man Moses Wolf Bücher sonst liest, ist es das dieses Mal das erste Mal, dass es kein lustiges Buch ist. Es ist keine Comedy. Er versteht es wie kaum ein Zweiter. Ich kenne ganz wenige Autoren, die es schaffen, so gut Dialoge zu schreiben. Also ganz
das finde ich immer super, das mag ich total.
Ja, ja. Seine Kurzgeschichten sind Beobachtungen. Der hat auch, ich glaube, der hat gar keinen Führerschein, der fährt nur Bahn und beobachtet genau Szenen in der Bahn und schreibt die manchmal dann nieder. Und ich glaube, der dichtet gar nicht groß was dazu, aber die Art und Weise, wie er das dann vorliest, ist so wahnsinnig witzig. Und,
Szenen in der Bahn sind super. Es ist auch super, irgendwie das mal so ein bisschen zu belauschen und im Kopf auszuführen, wenn Leute mit dem Handy in der Bahn telefonieren.
Ja. Super.
Das Hamburger Abendblatt hat das mal auf einer Seite ganz groß gemacht. Ich glaube, da waren so ein paar Handygespräche.
Ja.
Weil du weißt ja, was der andere am anderen Ende, was der sagt, das ist ja offensichtlich. Und das liest sich so herrlich.
Ja, das gibt auch Kurzgeschichten. Also er hat ganz viele Kurzgeschichten geschrieben. Es gibt auch ein Hörbuch von ihm. Und ich kann alles, was der gemacht hat, absolut empfehlen. Ja. Und auch dieses Buch, Liebe machen. Auch wenn es nicht so Punchline-mäßig lustig ist wie das, was er sonst macht. Es ist eine Liebesgeschichte, finde ich überraschend, die im Jahr 1970 beginnt. Und es ist das Fehmarn-Festival, wo Jimi Hendrix seinen letzten Auftritt hatte. Das jährt sich jetzt gerade
zum
50. Mal.
Ja, Jimi Hendrix ist ja vor 50 Jahren gestorben. Da habe ich eine große Radiosendung gehört, im Autoradio zu.
Genau, und dieser letzte Auftritt, den hat er ja in Fehmarn gehabt.
Was?
Wirklich, auf dem Festival in Fehmarn. Und das wird halt erzählt in diesem Buch, von diesem Auftritt. Weil es sind zwei Menschen, einer heißt Götz, der andere heißt Dagmar. Dagmar lebt in Köln, Götz lebt in Hamburg. Später dann in Griechenland im Verlauf des Buches, weil der Moses Wolf eine ganz große Griechenland-Liebe hat, ganz viel Zeit in Griechenland verbringt, jetzt auch, glaube ich, gerade, während wir diesen Podcast hier machen. Vielleicht sollte ich noch eine Sache sagen vorher, weil ich jetzt so hier von Moses Wolf schwärme. Das ist jetzt keine Werbungsgeschichte, der weiß gar nicht, dass wir das jetzt hier machen. Ne? Ich habe das Buch einfach so gelesen, weil ich den gerne lese. Also es gibt keinen Hintergrund dazu.
Ja.
Das ist vielleicht nur einmal so, um es zu erwähnen. Es beginnt damit, dass zwei Menschen, eine in Köln, eine in Hamburg, den gleichen Traum haben. Beide schrecken auf und denken, ich habe hier gerade was Besonderes geträumt. Beide fahren dann zu diesem Fehmarn-Festival. Die beiden kennen sich nicht, Dagmar und Götz. Und jeder erlebt das so auf seine Art und Weise. Das Fehmarn-Festival selbst muss ja eigentlich grauenhaft gewesen sein. Es war schlechtes Wetter, so ein bisschen wie Woodstock. Das wird halt hinterher so glorifiziert. In Wahrheit ist das eigentlich schrecklich gewesen.
Ja.
Und es haben ganz, ganz viele Bands abgesagt. Nur Jimi Hendrix hat halt gespielt. Das soll auch ein mittelmäßiger Auftritt gewesen sein.
Der scheint Festivals auch zu lieben. Er war ja auch in Woodstock. Mhm. Und war, glaube ich, der Letzte, der da aufgetreten ist. Viele waren schon weg.
Ja.
Und er ist irgendwie vor ein paar hundert Leuten dann nur noch aufgetreten oder so.
Ja, unglaublich. Ja.
Und soll aber, die da waren und ihn gesehen haben, sollen sofort gemerkt haben, was das für ein außergewöhnlicher Musiker ist.
Ja. War der ohne Frage. Ich sitze jetzt nicht zu Hause und höre mir Jimi Hendrix-Platten an.
Nee, ich auch nicht.
Das ist mir zu gniedelig in Teilen. Ich weiß aber, dass der Mann ein Genie war. Also an der Gitarre. Absolut brillant. Ist halt Geschmackssache, aber ich finde, also, und ich finde die Geschichte darum, dass die sind beide auf diesem Fehmarn-Festival und sie fiebern alle einer Band entgegen und diese Band ist, einer davon ist eben Götz und das ist der Vorläufer von Tonsteine Scherben, also mit Rio Reiser. Und er tritt da auch auf und sie sieht das auch und sie lernen sich aber nicht kennen auf diesem Festival. Sie lernen sich erst ein bisschen später kennen auf dem Oktoberfest, noch im gleichen Jahr. Und es ist eine absolut magische Begegnung. Im Grunde ist es sowas wie Liebe auf den ersten Blick, Magie auf den ersten Blick. Sie sind beide so wie außerhalb der Zeit. Die stehen so voreinander, um den Bosse-Song zu zitieren. Die beiden stehen vor sich und sind völlig verzaubert voneinander. Und sie spricht halt die ganze Zeit von ihrem Prinzen und er von der Fee, die er da gesehen hat, bei der Bavaria. Und die sind beide auf diesem Oktoberfest und erst finden sie es beide ein bisschen doof, aber natürlich mit dem entsprechenden Pegel wird es dann lustig. Und
weil ja, und der entsprechenden Klamotte, ne?
Ja,
klar. Die Mädels da in tief ausgeschnittener Tracht, die Männer in ihren Lederhosen, was Frauen ja offenbar auch sehr anziehend finden. Also das ist ja auch, Oktoberfest ist ja sowas von sexualisiert, das ist ja Wahnsinn. Ja,
total.
Ja.
Aber das Moses Wolf würde mich jetzt vielleicht rügen, wenn das falsch ist, aber es wirkt für mich nicht so, als sei das schon immer so gewesen. Diese Trachtengeschichte, die ist im Moment wahnsinnig angesagt. Vielleicht schon in den letzten 10, 20 Jahren. Da ist da gar keine Rede von. Also die sind da ganz normal und es ist halt ein großes Volksfest. Und sie haben halt da noch ganz andere Sachen, die da stattfinden. Da prügeln sich irgendwelche Leute und andere gucken zu. Es gibt Spiele, die völlig absurd sind heutzutage. Und er taucht halt ein in diese 70er-Jahre-Welt des Oktoberfestes oder des Volksfestes und auch eines Festivals. Und die begegnen sich da kurz und verlieren sich dann aber wieder aus den Augen. Ne? Wie das so ist auf dem Oktoberfest, du siehst jemanden und dann siehst du ihn aber nicht mehr und weg ist er. Die tauschen keinen Namen aus, die wissen nicht, wer sie sind. Sie haben nur diese eine Begegnung die ganze Zeit in ihrem Kopf, über das gesamte Buch. Und sie sind dann, sie hoffen beide im Laufe dieses Buchs immer wieder, dass der andere zu diesem Oktoberfest geht. Und du erwischst dich nach einiger Zeit, also ich muss jetzt mal sagen, dass das Buch von 1970 anfängt und 2020 endet.
Ach was, so lange? Ja, okay. Über 30 Jahre geht das.
50.
Ja, 50, ja, 50.
Es geht 50 Jahre lang und es erzählt die Geschichte der Bundesrepublik. Ganz nebenbei.
Ja.
Nie besonders ausführlich, immer so ein bisschen aus dieser Szene, aus dieser linken Szene, aus dieser Tonsteine-Scherben-Szene heraus. Es werden auch legendäre Fernsehauftritte mit eingebaut, wie der eine von Tonsteine-Scherben in so einer Talkshow zum Mikrofon zerschlägt und sagt, das ist jetzt hier ein Statement, ich mache mal alles kaputt.
Ja, der prügelt auf diesen Tisch da ein.
Genau. Das wird auch erzählt. Der Götz, der macht den Fernseher an und sieht das. Sie und der bleibt Musiker. Dagmar ist Journalistin. Und jeder hat einen Partner und dann funktioniert das aber nicht. Dann sind sie wieder allein und so. Und im Hinterkopf denken sie immer an diese eine Begegnung.
Ach, das ist, warum ist denn das so nachhaltig, diese eine Begegnung da? Also,
Liebe
was
auf den ersten Blick.
Ach so, ach ja, so das ist ja
meine Frau. So habe ich auch meine Frau kennengelernt.
Das war Liebe auf den ersten Blick?
Ja. Aber das wollen wir hier nicht vertiefen.
Ja, gut.
Und,
ist aber spannend.
Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Ganz viel spielt erst in den 70er Jahren. Also der größte Teil dieses Buchs spielt in den 70er Jahren und es spielt auch ganz viel in Hamburg. Und Ich finde das total interessant, weil ich Moses Wolf alles zugetraut hätte, aber nicht, dass er Ahnung von Hamburg hat. Weil der ist für mich ein Urbayer, der ist in Bayern verwurzelt. Er kennt aber Hamburg wirklich gut und er hat sich unheimlich gut reingearbeitet in dieses Hamburg der 70er Jahre. Was ich an diesem Buch ganz, ganz toll finde, ist die Sprache, weil Moses Wolf gelingt es, alles so zu sprechen wie in den 70er Jahren. Die sagen dann eben auch, das ist ja jetzt Dufte.
Oder? Stimmt, stimmt, das sagt
man. Nee, du und so, ne?
Ja.
Oder tschüss, du. Also, und das finde ich ganz toll. Man hat dann früher auch so von Feten oder so gesprochen in den 80ern. Moses Wolf versteht das total, dass die so reden. Und er ist ein Meister darin, Dialoge zu schreiben. Und die sind natürlich großartig, diese Dialoge in dem Buch. Und die sind auch ab und zu natürlich witzig. Man erwischt sich dabei, weil man eben das Gefühl hat, weil beide eben immer nur an dieses Oktoberfest denken. Und die erwischt dich dabei, dass du immer hoffst, ah, ist denn bald wieder September? Weil jedes Kapitel ist überschrieben mit dem Datum.
Ach so, ja.
Und wenn dann da Februar steht, dann sagst du, ah, okay, sie werden sich wieder nicht sehen. Und sie werden sich wieder nicht sehen. Sie treffen sich aber dann tatsächlich ein zweites Mal, auch wieder auf dem Oktoberfest, nach sehr, sehr vielen Jahren und küssen sich diesmal. Und das ist natürlich noch eine Spur nachhaltiger, aber wieder verlieren sie sich. Weil es eben auch in all den Kritiken steht und weil man sagen darf und weil man nichts zerstören will, treffen sich erst nach 50 Jahren wieder. Da ist er 70 und sie entsprechend ein bisschen jünger oder so, oder auch
ja,
70.
Ja, ja.
Und einer der besten Cliffhanger, die ich jemals gelesen habe, ist in einem John Irving Buch, Witwe für ein Jahr, wo eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte aufgebaut wird. Und der letzte Satz ist, das war das letzte Mal für die nächsten 30 Jahre, dass die sich gesehen haben.
Ach du Scheiße.
Aber sensationell. Und das macht Moses Wolf halt auch. Die sehen sich halt einfach nicht wieder. Dann geht einer zum Oktoberfest, sie verpassen sich um ein paar Minuten und dann vergeht wieder ein Jahr. Und die stehen dann auch beide im Leben. Der Götz bleibt erfolgreicher Musiker. Sie ist eine tolle Journalistin, sie hat ihre Aufträge. Und dann treffen sie sich als 70-Jährige am Ende des Buchs. Aber es ist wirklich kein Problem, wenn man das weiß. Das weiß man sowieso, auch wenn man ein Buchrücken liest und so. Also es ist nicht schlimm, wenn man das vorher weiß.
Ja.
Und was das so ein bisschen impliziert, und das finde ich auch wieder toll an dem Buch, ist, dass das Leben mit 70 nicht zu Ende ist.
Ja, ja.
Sondern dass eben noch ganz viel vor. Ich dachte erst so, boah, da waren die ja greise. Aber so ist es ja heute irgendwie nicht mehr. Man hat noch Jahre vor sich und man kann diese Jahre genießen. Vielleicht nicht mehr so wie beim Fehmarn-Festival mit Jimi Hendrix, aber auf eine andere Art und Weise. Und der Moses Wolf zeigt so eine Seite an sich, die mir bisher, wir immer lustig machen unsere Lesung, unser Programm.
Ja.
Wir haben so ein gemeinsames Programm. Dann gehen wir noch ein Trinken, hoch die Tassen, lustig. Und das zeigt eine andere Seite von ihm. Und das finde ich ganz toll, dass der das gemacht hat. Ja, meine Empfehlung. Moses Wolf, Liebe machen, erschienen im Pieper Verlag.
Ja, meins übrigens erschienen im Klasen Verlag. Wie ich gelernt habe, schon ein ganz alter Verlag, irgendwann in den 30ern.
Kenne ich gar nicht.
Letzten Jahrhundert gegründet, Klasen Verlag.
Ach toll.
Ja. Hat sich, der Gründer hat mal irgendwie gesagt, er gründet diesen Verlag, um schwierige Bücher rauszubringen. Also eben halt, und erklärt das gleich sofort. Also schwierige Bücher jetzt nicht im Sinne von schwierig zu lesen oder schwierige Themen oder so, sondern halt so besondere Themen, besondere Geschichten. Vielleicht auch um besondere Autoren, schwierige Typen irgendwie. Vielleicht hat er sich dem auch so ein bisschen verschreiben wollen.
Und dabei klingt das, wie du es liest oder was du erzählt hast jetzt, klingt dein Buch eher so wie interessant, aber jetzt nicht abwegig.
Überhaupt
also
nicht.
Es ist jetzt kein
auch nicht schwierig.
Völlig schräger Stoff oder so.
Nee, gar nicht. Ja. Also das sehe ich als Film auch vor mir. Ne?
Ja.
Also das würde mich, also ich, wenn ich jetzt Filmproduzent wäre, ich würde mir da sofort die Rechte sichern, weil das allein schon die Charaktere, die hast du richtig vor Augen. Ne?
Ja.
Und die Dialoge da drin und diese ganze Thematik, das ist, und überhaupt Gerichtsverhandlungen. Ich meine, wo funktionieren Gerichtsverhandlungen, wenn nicht im Kino? Mhm. Das ist einfach
ein
super starkes Kinothema. Ja. Also das Buch muss verfilmt werden. Es würde mich schwer wundern, wenn das kein Kinofilm wird.
Ich bin gespannt, was du als nächstes von ihr liest und erzählst.
Achso, was steht denn überhaupt hinten drauf? Also das ist nicht mit einem Wort zusammengefasst worden. Das kann man auch nicht mit einem Wort zusammenfassen, das Buch. Von daher.
Lustig, auf dem Moses Wolf steht hinten drauf, ein Buch wie ein guter Film. Das stimmt auch, übrigens.
Ja.
Und diese Geschichte halt quer durch Deutschland und diese deutsche Geschichte und die Mediengeschichte und so, das ist, wird hier alles mit eingebaut. Das ist
ich hab eine tolle Rezension gelesen, ich kriege das jetzt nicht wortwörtlich zusammen, aber mir hat das Bild sehr gut gefallen. Da hat jemand geschrieben, muss man auch erstmal drauf kommen, wie ein Bergführer eine Gruppe kenntnisreich bis zum Gipfel hinaufführt, so führt uns Karin Thuil in die Abgründe ihrer Protagonisten. So irgendwie sowas, so ungefähr. Ja.
Finde ich gut.
Ja.
Finde ich gut.
Hat mir sehr gefallen. Also so ist es irgendwie auch.
Ja. So, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann werdet ihr mit einer Zugabe belohnt.
Ja.
Die Bordeaux-Geschichte, bitte.
Ja, ach so, bitte. Die Bordeaux-Geschichte. Ja, was heißt Geschichte? Also ja. Bordeaux, also erstens mal, was ich an Bordeaux so faszinierend finde, ist ja, dass Bordeaux sich innerhalb der letzten 10, 15 Jahre wirklich sehr verändert hat.
Ja.
Also die Stadt ist näher ans Wasser gerückt. Auch jetzt wird noch sehr viel gebaut in Bordeaux. Wenn man sich die ganze
Zeit. Wie meinst du, die ist näher ans Wasser gerückt?
Ja, also die Garonne fließt ja mitten durch Bordeaux. Das ist da ein mega breiter Fluss einfach. Mhm. Also, da ist jetzt eine ganz neue Promenade entstanden, erstmal, haben sie da gebaut. Also, da gibt es einen Streifen für Radfahrer, da gibt es einen Streifen für Jogger. Ich bin auch selber gejoggt da entlang.
Ja.
Es entstehen auch in der Stadt selber. Häuser am Wasser, wird gerade jetzt hochgezogen.
Immer schön.
Immer super schön, vielleicht ein Ticken zu modern, aber so ist das nun mal. Mhm. Es entstehen ganz moderne Häuser am Wasser. Das gilt auch für Bordeaux. Und Bordeaux hat ein ganz neues Museum gebaut. Also auch ein relativ spektakulärer Bau, fällt sofort ins Auge. Mhm. Und es geht in diesem Museum um Wein.
Ah, ja.
Und Die Geschichte ist leider keine positive, sondern eher eine negative. Die Geschichte ist jetzt, natürlich sind wir in dieses Museum gegangen, weil wir wissen wollten, okay, ein Weinmuseum, wie funktioniert denn das? Und das Problem dieses Museums ist allerdings, dass dieses Museum eben halt die weltweite Geschichte von Wein erzählen will.
Ja.
Also Wein in Argentinien, in Australien, in Deutschland, in Frankreich. Und so weiter. Es gibt sehr viele Stationen, wo du riechen kannst, wo du dich mit Aromen beschäftigen kannst. Du kannst aber auch eine Reihe von kleinen Filmchen gucken. Und diese Filme sind teilweise so sinnlos und so schlecht gemacht. Teilweise auch so eine Zeichentrickgeschichte, aber eben halt Zeichentrick ohne Bewegung, ohne fließende Bewegung. Also so, sondern so ganz eigenartig. Und du weißt überhaupt nicht, was soll das jetzt? Mhm. Dir wird schon nahegebracht, dass Wein eine sinnliche Erfahrung ist und dass Weintrinken auch etwas mit Sinnlichkeit, mit Beisammensein und so weiter zu tun hat. Aber
das sehen wir auch so.
Ja, du erfährst nichts über Bordeaux-Weine.
Ach.
Ich bin da rausgegangen.
Die Weinkenner sagen, es gibt Weine und es gibt Bordeaux.
Ja. Und wir sind danach raus. Also am Ende kannst du. Das Schöne ist, kommst ja nachher so unten in so einen Bereich rein, wenn du das Museum verlässt, ein riesengroßes Weingeschäft, so ein Rund, das ist so kreisrund aufgebaut, da stehen unendlich viele Weinflaschen. Und du kannst auch unendlich viel Bordeaux kaufen, du kannst unendlich viel Geld für eine Flasche ausgeben oder eben halt auch normal wie im Supermarkt. Das ist ganz toll, das ist ein ganz toller Raum, das war für mich der Höhepunkt dieses Museums. Und ich bin danach rausgegangen, habe dann irgendwann zu Claudia gesagt, ich habe nichts über Bordeaux-Weine erfahren. Habe ich da jetzt irgendwas ausgelassen oder habe ich irgendwas nicht verstanden?
Schräg.
Ich habe nichts über...
Weil sie ja so stolz sind auf ihre Weine. Völlig zu Recht, ja.
Also ich hätte doch das Museum dahin gesetzt und hätte gesagt, so, hier geht es nur um Bordeaux-Weine.
Ja, natürlich.
Weil da kannst du doch locker ein Museum mitfüllen.
Na klar, die Geschichte ist Wahnsinn von
Bordeaux-Weinen. Du gehst aus dem Museum raus und du weißt nicht, wo Bordeaux-Weine angebaut werden.
Warte.
Das finde ich total eigenartig. Ja.
Also wenn ihr mal in Bordeaux seid, geht nicht ins Weinmuseum. Trinkt lieber Wein.
Ja, trinkt lieber Wein.
Ja.
Und diese Stadt ist wirklich der absolute Hammer. Muss ich wirklich sagen.
Schön.
Wir waren so geplättet von dieser Stadt. Wir haben uns einfach auch so treiben lassen, sind durch diese Stadt gelaufen. Das ist ja eine riesige Altstadt. Und ab 18 Uhr ist da wirklich Highlife. Ne? Also der Franzose
Der ist Franzose als solcher.
Der Franzose an sich. Schreibt nicht nur gute Bücher. Schreibt nicht nur sensationelle
Sachen. Gut lebt.
Ja.
Ja, das und, kann ich bestätigen.
Ja, und das ist so eine tolle Stadt. Mhm. Direkt am. Naja, es ist so ein bisschen getrennt. Die Altstadt ist so ein bisschen zurückgezogen vom Wasser. Am Wasser selber, da flaniert man so rum. Ein bisschen weiter runter gibt's so viele Geschäfte. Das sind so Outlet-Stores. Mhm. Da kannst du ganz gut shoppen gehen und so weiter. Aber die Stadt, diese Altstadt, ein Café, ein Restaurant neben dem nächsten, überall, du gehst irgendwo rein, du findest das sofort toll. Jede Location ist sensationell eingerichtet. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich, also diese Stadt ist Wahnsinn. Du kannst da einkaufen, bis der Arzt kommt. das ist irre. Wir haben gesagt, wir haben da eine Woche verbracht und die Woche brauchst du auch. Mhm. Also natürlich kannst du auch sagen, ich bin jetzt mal am Wochenende in Bordeaux. Natürlich geht das. Aber du kannst unendlich viel Zeit in dieser Stadt verbringen. Das ist Wahnsinn.
Ja, super.
Ja.
Das war unsere Zugabe für heute. Wir hatten ein bisschen Pause gemacht, nämlich genau, weil du in Bordeaux warst und Urlaub gemacht hast.
Genau.
Jetzt holen wir das aber wieder auf.
Normalerweise sind wir eigentlich schon überfällig mit unserer nächsten Folge.
Ja, das stimmt.
Tut uns wirklich leid, dass wir uns da so verspäten. Aber jetzt geht's im gewohnten Rhythmus weiter.
Genau, alle zwei Wochen.
Und wie gesagt, um es nochmal ganz klar zu machen, bei uns werden keine Bücher mit wohlwollenden Worten in die Tonne geworfen.
In keinem Fall.
Wir empfehlen euch nur Bücher, die uns begeistern. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr also einen Podcast sucht, wo ihr tolle Leseempfehlungen bekommt, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Genau, es gibt keine Verrisse. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Mhm.
Prost.
Ja.
Stell das Glas hin und sag Tschüss.
Tschüss.